Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlos.
Servus.
Heute mit Bischöfin Cornelia Richter aus Bad Gäusern.
Ja, das ist eben das Interessante. Ich bin das jetzt schon so oft gefragt worden und ich muss immer wieder sagen, man selber im Rückblick merkt man schon, dass es diesen Weg gegeben hat irgendwie und dass der auch angelegt war. Aber natürlich ist es so, wenn man in die Pubertät kommt, will man erst einmal was anderes. Das ist ja logisch.
Als erste evangelische Bischöfin Österreichs hat sie eines der wichtigsten Ämter des Landes inne und ist im Salzkammergut trotzdem Stirndl vom Pfarrer blieben.
Was ich offenbar von ihm geerbt habe und übernommen habe, das ist eine irgendwie grundsätzliche Fröhlichkeit. Mhm. Und auch eine Freude, auf Menschen zuzugehen, auf Freude, mit anderen Menschen zu reden, ob ich sie vorher kenne oder nicht, wo man ganz leicht in Kontakt kommt.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Ich habe mich wirklich gefreut auf die Folge heute.
Ich auch, und wir haben so lange drauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Das ist schon ein Highlight.
Für mich ist ein totales Highlight. Wir sind heute bei der ersten evangelischen Bischöfin in Österreich. Und sie ist aus dem Salzkammergut, aus Bad Gäusern.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so das Highlight, die erste evangelische Bischöfin. Das hört man ja sehr, sehr oft. Und das ist jetzt auch schon ein bisschen durch. Sondern es ist eher das Salzkammergut, das Highlight. Und natürlich für uns, für den Salzkammergut-Podcast, Netz wieder.
Ja, und vor allem bei der Vorbereitung habe ich eine Sache gelesen, die mich sehr gefreut hat, nämlich sie ist das Dirndl vom Pfarrer daheim immer noch. Das haben einige Leute gesagt, sie vielleicht auch. Wir begrüßen jetzt Cornelia Richter, die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Österreich. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
Grüß Gott, grüß Senk. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Das war genau die richtige Begrüßung.
Wunderbar. Ja, na, dann ist, ich kann auch nach der Schrift reden. Also, wenn es dann ernst wird, kann man das auch ordentlich machen, wie es für eine Bischöfin gehört. Aber wenn man über das Salz kann man gut reden, na, dann geht auch ein wenig ein Dialekt.
Welche Sprache würden Sie zum Beispiel, wenn Sie in Bad Gäusern predigen, dann nehmen? Ist es dann der Dialekt oder dann schon das Hochdeutsch?
Ja, das ist sehr interessant. Also, in Gäusern selber wurde mir wie ich angefangen habe eigentlich mit liturgischen Handlungen, mit Predigten, da wurde mir aus Gäusern gesagt, der Dialekt ist super und er ist wunderbar für alles, wo man die Abkündigungen macht oder wo man sagt, und jetzt singen wir Liedl oder so. Aber wenn es ernst wird für die Lesung, für die Predigt selber, für den Segen, für Vater unser sowieso, na, das muss schon nach der Schrift sein. Aus Respekt vor den Texten und vor der Tradition. Und heute mache ich das so. Also am besten kann man es am Begräbnis illustrieren. Das Begräbnis hat einen sehr, sehr würdevollen Eingangsteil und den spreche ich so, wie ich jetzt spreche, nach der Schrift. Aber in der Ansprache würdigt man ja das Leben der Verstorbenen. Und das bedeutet auch, dass man Hausnamen nennt und dass man auch die eine oder andere Anekdote erzählt. Wisst ihr noch, so war das. Mei, da denkt man jetzt so gern zurück. Und diese Art von Erzählung des Lebens, die kann ich nur in dem Dialekt machen, wo die Person herkommt. Und das heißt, dieser Teil ist im Dialekt. Und danach finde ich mich Satz für Satz wieder in die Schriftsprache ein, weil dann wird es wieder eben sehr ernst. Dann kommt die Aussegnung, die Verabschiedung. Und da ist es schon wichtig, dass die volle Würde dieser Situation gewahrt wird. Und die wird leichter gewahrt, wenn man nach der Schrift spricht.
Das war schon wunderschön, finde ich.
Wunderschön, wir können Englisch viel aufnehmen. Wir haben alles, was wir brauchen.
Das Highlight Nummer eins.
Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob man im Dialekt alles sagen kann. Was sagst du?
Ich glaube auch nicht. Also insofern finde ich das so schön. Und im Podcast ist es ein bisschen genauso. Also wenn man sich so rein vertieft in die Themen oder so an zu Hause und an die Vergangenheit denkt, dann wird es ein bisschen mundart. Und wenn es um was Ernstes geht, was Wichtiges geht oder was Wertvolles geht, dann wird es nach der Schrift gesprochen. Ist doch schön.
Absolut. Ich würde sagen, wir fangen einmal ganz am Anfang an, nämlich in Bad Gäusern, Ihrer Kindheit. Ich habe gelesen, es war ein Ort des Grenzenlosen für Sie. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist so. Und zwar war es, also das bezieht sich darauf, dass in Gäusern das Pfarrhaus, das evangelische Pfarrhaus, direkt neben, wie sie es gehört, direkt neben der Kirche liegt. Daneben ist das Luise-Wern-Pfennig-Haus, ein berühmtes Jugendheim für Freizeiten. Und auf der anderen Seite ist der evangelische Kindergarten. Und rund um die Nachbarn waren eigentlich damals ziemlich alle evangelisch. Und wir waren eine Kinderbass von ungefähr 10 Kindern. Mhm. Und wir als diese 10 Kinder haben damit einen riesigen Radius gehabt zum Spielen. Und dieser Radius, in dem haben wir uns vollkommen unbeobachtet gefühlt und Versteckerl spielen und Fangerl spielen und Radl fahren lernen und was, na, was man halt so alles macht, Fußball spielen und so, was man halt als Kind alles so macht. Und wir waren der Meinung als Kinder, wir sind völlig unbeobachtet. Im Rückblick weiß man natürlich, dass immer irgendwo eine Großmutter oder auch eine Mutter oder auch ein Vater einmal aus dem Fenster geschaut hat, ob da draußen eh alles in Ordnung ist. Aber wir haben uns völlig, völlig unbeobachtet gefühlt und das war eine Freiheit, die war großartig, weil wir sind im Sommer in der Früh raus, dann hat es geheißen, zum Mittagsläuten bist du da und zum Abendläuten bist du da. Und wenn die Glocken klingen, dann hat man, dann musste man alles liegen und stehen lassen und heimgehen. Das war ein ganz klarer Ruf, jetzt ist Schluss, jetzt geht's nach Hause. Aber bis dahin haben wir einfach gespielt. Gespielt, gespielt, gespielt. Es war eine wunderbare Kindheit.
Auch das kann ich nachvollziehen. Hatte ich genauso, nur bei mir haben nicht die Glocken geläutet, sondern die Oma hat geschrien, Jausen gibt's. Ja. Bei mir genauso war es.
Aber ist bei dir wirklich eine Erinnerung an Schörfling, oder?
Ja, dort natürlich, so natürlich. Ja. Und wir haben genauso herumgetollt. Der Unterschied ist, Ihre Familie ist komplett schon in der Kirche gewesen. Es ist sozusagen eine Kirchendynastie.
Ja, genau. Es ist, die Großeltern waren schon Theologen, also die Großmutter wäre gerne Pfarrerin geworden, konnte es nicht damals. Das war noch nicht erlaubt. Sie ist dann hätte Religionslehrerin werden können. Aber auch dafür musste sie sich in Bonn, wo ich dann Professorin geworden bin, witzigerweise, das Examen erstreiten. Und mein Großvater war dann Pfarrer, mein Vater war dann auch Pfarrer. Meine Mutter hat 40 Jahre Orgel gespielt in Geusern. Also das heißt, ich bin in diesem Kirchengebäude wirklich genauso groß geworden wie andere im Holzschupfen vom Großvater oder in der Küche von der Oma oder eben in der Stube. Also der Kirchenraum ist für mich Kindheitsraum.
Aber ist damit der Kirchenraum auch für Sie ganz etwas anderes wie für normale Menschen? Für mich ist es immer so, wenn ich in eine Kirche gehe, habe ich wirklich Respekt. Bin ruhig, drehe das Handy ab, besinne mich. Ist das für Sie anders?
Dreh das Handy ab. Ich hoffe, dass das jetzt nicht gleich Leute, weil ich habe es nicht abgedreht. Schauen wir mal, ob das dazwischen kommt. Das hätte auch Kirchenglocken im Ton. Das war jetzt fast lustig. Entschuldigung, das war jetzt nur das. Habe jetzt gerade ein bisschen. Es ist so, es ist beides. Also wenn ich in die Geuserer Kirche gehe, dann ist es schon ein Raum, den ich besonders betrete. Und da ist ganz viel Respekt dabei. Und zwar deswegen, weil dieser Raum zwar einerseits eine Art von Zuhause war und zugleich aber natürlich schon der Raum, in dem es sehr feierlich geworden ist. Also ich bin bis heute beeindruckt von den Kindheitserinnerungen, wenn eben am Karfreitag alles total schwarz verhängt war. Aber auch, wenn am Ostersonntag dann alles ins Licht aufgerissen war. Oder Pfingsten, die roten Farben haben dominiert, Erntedank. Die Kirche war über und über geschmückt. Wir haben natürlich mitgeholfen beim Schmücken und dann war sie aber eben auch geschmückt und man ist reingekommen und es hat nach Obst und Gemüse geduftet. Also das sind Eindrücke, die sind sehr, sehr feierlich besetzt, weshalb ich mit einer feierlichen Haltung hineingehe, aber zugleich gehe ich mit einer Haltung hinein, die es wirklich fast nur in diesem Raum gibt für mich. Und das ist das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist so, ich kann das nur in den Worten sagen, ein Geerdetsein, wie ich es sonst nirgends erfahre. Wirklich, dieser Kirchenraum ist, da gehe ich sozusagen rein und spüre eine Verbundenheit, die mich ganz im Hier und Jetzt sein lässt. Und ich kann dieses Gefühl auf andere Kirchen übertragen oder es überträgt sich in andere Kirchenräume, aber es ist nirgends so stark wie in dieser Heimatkirche, obwohl sie in der Zwischenzeit ja sehr, also großflächig saniert worden ist, renoviert worden ist und insofern es nicht mehr dieselben Steinböden sind oder fast nicht mehr dieselben. Also eigentlich habe ich gedacht, es müsste auch ein Moment von Fremdheit jetzt geben. Das ist aber nie passiert. Im Gegenteil, es hat sich eher verstärkt, die Bindung an den Raum.
Hat Ihre Großmutter, der ja trotzdem Steine auch der Zeit in den Weg gelegt worden sind, Ihren Weg noch mitbekommen?
Die war extrem stolz, dass ich das Studium abgeschlossen habe. Sie war extrem stolz, dass ich die Doktorarbeit abgeschlossen habe. Sie war extrem stolz, dass ich dann in Kopenhagen eine Assistenzprofessur bekommen habe. Aber ihr Hauptsatz war, die war Deutsche auch, ja Kind, und wann wirst du endlich fertig? Also sprich, wann bist du endlich so in der Universität angekommen, dass du unkündbar für ewig jetzt in dieser Stelle bleiben darfst? Das heißt, all diese Karrierestufen waren für sie alles nur, ja, aber fertig ist es nur immer nicht.
Also ganz anders als die Mentalität, der Weg ist das Ziel. Bei ihr war wirklich nur das Ziel, das ganz Ziel.
Das Ziel war das Ziel, so ist es. Ja.
Ihr Vater hat als ruhiger, bescheidener und weitsichtiger Pfarrer gegolten, habe ich irgendwo gelesen. Was haben Sie von ihm übernommen und was vielleicht ganz bewusst nicht?
Also was ich offenbar, er ist eben auch früh gestorben, deswegen kann ich es nicht so ganz genau sagen, aber was ich offenbar von ihm geerbt habe und übernommen habe, das ist eine irgendwie grundsätzliche Fröhlichkeit. Mhm. Und auch eine Freude, auf Menschen zuzugehen, auf Freude, mit anderen Menschen zu reden, ob ich sie vorher kenne oder nicht, wo man ganz leicht in Kontakt kommt. Und dann aber offenbar, das war auch etwas, das mich auch als Kind geprägt hat noch, dann aber auch die Fähigkeit zu haben, dass wenn er gespürt hat, jetzt wird's aber ernst, weil Menschen mit Sorgen zu ihm kommen, dass er dann auch sehr schnell umschalten konnte und zuhören konnte. Das wird bis heute viel erzählt. Und das habe ich auch als Kind noch gespürt. Ich war oft mit bei Besuchen auf Bauernhöfen oder so. Und das war ein großes Hallo. Er hat auch sehr, sehr gerne gelacht und war, wie gesagt, ein sehr offener Mensch. Aber es gab dann auch sehr schnelle Wechsel in, dass ich in eine Art Stimmung, die von der Ernsthaftigkeit des Gesprächs getragen war. Mhm. Und das war dann, das habe ich deswegen so genau gemerkt, weil das für mich ein unausgesprochenes Signal war. Er hat nichts sagen müssen, dass ich jetzt die Klappe halte und mich in den Katzenkorb, der dort immer herumgestanden ist, mit irgendwelchen kleinen Katzenbabys, hineinsetze und mit diesen Katzen jetzt spiele oder auch sogar rausgehen musste. Mhm. Und das war aber, da hat es keine Aufforderung gebraucht. Ich habe das an der Stimmung gespürt. Insofern, da ist er mir bis heute, glaube ich, großes Vorbild, das zu können, beide Seiten zu haben.
Aber alles in allem klingt es wirklich so, als wären Sie immer genau auf diesem Weg gegangen und hätten es von Anfang an bis zum Ende immer gewusst, das ist der Weg, fertig. Waren irgendwann einmal andere Berufsgedanken dabei?
Ja, das ist eben das Interessante. Ich bin das jetzt schon so oft gefragt worden und ich muss immer wieder sagen, man selber im Rückblick merkt man schon, dass es diesen Weg gegeben hat irgendwie und dass der auch angelegt war. Aber natürlich ist es so, wenn man in die Pubertät kommt, will man erst einmal was anderes. Ist ja logisch.
Aber das wäre jetzt interessant.
Ja, aber es ist nicht das erste Interview, wo ich das jetzt erzähle. Nein, ich war selbst davon überzeugt, dass ich Musikerin werde. Ich habe eigentlich die gesamte Gymnasialzeit über und dann auch noch das erste Jahr im Studium geübt, Klavier und verschiedene Flöten, am Ende dann vor allem Querflöte. Und ich war fest der Meinung, dass ich in der Musikhochschule die Aufnahmeprüfung mache und dann ein Musikstudium beginne. Das war hätte man mich gefragt, sondern ich habe auch alles getan, damit es darauf hinausläuft. Ich habe sehr, sehr viel musiziert damals und habe das auch mit großer Freude gemacht. Und dann ist es doch die Theologie geworden.
Aber wie wichtig ist die Musik bis heute?
Ja, interessanterweise, ich höre sie sehr, sehr gerne. Ich gehe sehr leidenschaftlich gerne in Konzerte. Ich spiele aber kaum noch. Ich habe das damals, ja, und zwar, das war sehr, also die Entscheidung für die Theologie ist dann auch in einem inneren, ein bisschen dramatischen Akt gefallen, dass ich dann doch, das hat sich jetzt geschwind, weil ein Theologe, ein Professor hat, ich war vor der Aufnahmeprüfung auf einem Blogseminar. Und auf dem Blogseminar habe ich in der Mittagspause immer geübt. Und irgendwann kommt am dritten Tag ein alter Professor herein, der sehr konservativ war, den ich zwar gemocht habe, aber jetzt fachlich gar nicht, ich war eher bei dem innovativeren anderen Professor innerlich. Aber gut, er kam herein und sagte, also warum ich da dauernd übe, ist ja ganz nett, was ich spielen würde, aber ich sollte jetzt einmal aufhören, weil er will eigentlich seinen Mittagsschlaf halten. Dann habe ich mich entschuldigt, habe erklärt, warum ich übe, weil ich nächste Woche meine Aufnahmeprüfung habe und eigentlich ja, er glaubt, ich studiere Theologie, sage ich, ja, eh übergangsweise jetzt, aber eigentlich will ich Musik machen. Dann hat er sich neben mich gesetzt, hat mich von dieser Bank ein bisschen rübergeschoben, hat gesagt, ah, Musik, na, dann kennen Sie ja sicherlich das und fängt an, mit mir vierstimmig zu spielen. Er konnte die linke Seite aus dem, die schwerere ist, aus dem Stand auswendig. Ich bin natürlich noch 3 Takten rausgeflogen, weil ich sie nicht konnte. Ah, das kennen Sie nicht, na, dann kennen Sie sicher das Stück. Fängt dasselbe mit dem nächsten Stück an und mit einem dritten Stück. Ich konnte alle 3 nicht so gut wie er. Dann schaut er mich an und sagt, da sehen Sie, so einfach ist das. Musik können Sie immer machen, Ihr ganzes Leben lang. Aber Theologie müssen Sie studieren. Also gehen Sie jetzt und studieren Sie Theologie und jetzt will ich meinen Mittagsschlaf machen. So, damit war die Sache also nicht erledigt, aber Stunden später habe ich mich tatsächlich fürs Theologiestudium entschieden.
Aber waren Sie ihm böse? Oder wenn Sie heute drauf blicken, sind Sie ihm böse oder dankbar?
Ich bin ihm unendlich dankbar. Ich bin ihm unendlich dankbar. Der hat das genau richtig gesehen und es hat sich dann herausgestellt, er war Thomaner in Leipzig, deswegen war der so unglaublich gut in der Musik. Ja. Aber ich verdanke diesem sehr konservativen Menschen sehr, sehr, sehr viel, obwohl ich eine ganz andere Theologie dann gemacht habe. Aber ich wollte es mit der Musik noch fertig erzählen. Es war eben so, ich war dann danach noch für Meisterkurse angemeldet und habe die dann auch noch besucht, weil sie schon bezahlt waren. Und habe dann noch einmal, bin bewusst einmal noch einmal wirklich eingetaucht in 10 Stunden am Tag durchüben. Also wirklich nonstop. Es war noch einmal die volle Leidenschaft dafür. Aber danach habe ich gemerkt, ich komme nicht so zum Üben, wie ich müsste, um das Niveau zu halten. Und das wollte ich nicht. Ich habe dann nicht ertragen, dass ich nur noch halb so gut war. Und da habe ich dann gewusst, nein, das willst du nicht. Entweder sehr gut oder nicht. Und habe deswegen kaum noch gespielt. Naja, und irgendwann schläft das ein. Aber ich habe es nie bereut.
Klingt nach einer Perfektionistin.
Ja, die bin ich. Die bin ich in allem.
Erwischt.
Ja, naja, aber sonst, also ehrlich gestanden, Sie kennen wahrscheinlich ein bisschen meinen Lebenslauf. Ja. Das geht auch nicht ohne Perfektionismus.
Ja, ich liebe ja Zitate und bei Ihnen ist es, kann man da aus dem Vollen schöpfen, Sie haben einmal gesagt, der Glaube ist wie Zähneputzen, das Fundament, auf dem wir stehen. Was ist so Ihr persönliches Zähneputzritual im Glauben?
Was für eine schöne Frage, Peter.
Naja, du kennst mich doch.
Ja. Außerdem stimmt das Zitat nicht, weil ich gesagt habe, der Gottesdienstbesuch ist wie Zähneputzen gewesen bei uns. Also es ist so, der Glaube ist auch wirklich gut, das daran zu erklären. Also ich habe damals gesagt in einem Interview, der Gottesdienstbesuch war bei uns wie Zähneputzen, weil das für uns als Kinder vollkommen selbstverständlich war. Am Sonntag ist Gottesdienst, beide Eltern sind dort berufstätig, also marschieren wir mit. Wir mussten aber nie gehen. Wir mussten nicht, sondern wir sind gegangen, weil alle gegangen sind und weil alle da waren. Und deswegen habe ich gesagt, wie Zähneputzen. Man macht es halt und denkt nicht drüber nach, sondern geht einfach und dann ist er lustig. So. Es war auch oft Fahrt. Und wenn wir einmal gar nicht wollten, dann haben wir auch zu Hause bleiben dürfen. Aber eigentlich ist man hingegangen, weil man eben gar nicht drüber nachgedacht hat, dass man geht. Und das war ziemlich gut, weil es war dann letztlich, es waren alle anderen da, man hat alle getroffen. Also irgendwie war es dann auch immer schön. So, das ist die eine Sache. Der Glaube, finde ich, ist was anderes. Das ist nicht wie Zähneputzen, weil Zähneputzen ist ein Akt in der Früh und am Abend. Glaube ist eine Haltung, die mich den gesamten Tag 24 Stunden nonstop begleitet. Und zwar als eine Art Hintergrundhaltung, auch mit einer hohen Selbstverständlichkeit, die an manchen Punkten des Tages aufkommt. Und das ist oft, es ist selten so, das ist oft, das ist selten so, Sie merken, ich rede hier sehr frei, sondern die Sätze sind nicht so perfektionistisch. Also es ist an vielen Tagen so, dass ich eher so, wenn man denkt über was nach und man hat ein Problem am Tisch oder jemand erzählt einem, was ihn oder sie gerade belastet. Und dann ist es so ein Fenster, das in mir aufgeht und sagt, boah, du da oben, das wäre jetzt schon gescheit, wenn es da mal ein bisschen irgendwie. Und das heißt, es ist ein Zwiegespräch, das irgendwie sehr selbstständig funktioniert und sehr selbstverständlich. Was ich selten mache, ist, dass ich mich tatsächlich bewusst jetzt hinsetzen würde, die Hände falten und ein Gebet sprechen. Das tue ich eher mit Menschen, mit anderen Menschen. Also gerade wenn ich ins Altenheim gehe, wenn ich ins Krankenhaus gehe, aber auch manchmal mit Kindern oder so, dass man irgendwie, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt was im Raum, wo es irgendwie einen verbindenden Text, ein verbindendes Gespräch braucht. Und man dann fragt, ja, würde es jetzt helfen, wenn wir mal gemeinsam beten? Dann sagen ganz viele Menschen, ja, bitte. Also erstaunlich, wie viele Menschen sagen, ja, bitte jetzt. Und dann bin ich die gebeten wird, Worte zu finden. Und das tue ich dann natürlich. Und manchmal sind es bekannte Traditionstexte, die Psalmen oder eben das Vaterunser. Manchmal ist es auch frei. Aber für mich selber ist es in meinem Alltag ist es eher so ein Dauergespräch mit Gott. Und das kann ich auch nicht abschalten, will es natürlich auch nicht abschalten.
Ja. Schön. Bekommen Sie Antworten, wenn Sie da im Zwiegespräch sind?
Ja, ja, nein, ja und nein. Da muss man jetzt aufpassen.
Das war jetzt also, jetzt kann man gut antworten. Ja, nein.
Ja, genau, so.
Ja, das ist na ja gelungen.
Ja, stimmt.
Na ja, oder ja, nein, weiß nicht.
Ja, genau.
Also, ja und nein. Also, nein, man muss aufpassen. Wenn jemand sagt, ich bekomme Antworten in dem Sinn, so wie wir uns jetzt antworten, und man hört Stimmen, dann muss man ein bisschen aufpassen und die Psychologie einschalten. In diesem Sinn gibt es keine direkten Antworten, so wie Menschen einander antworten. Würde man das nicht vorsichtig auch distanzieren und sagen, Vorsicht, so darf man sich das nicht vorstellen, dann wären viele Menschen enttäuscht. Die sagen, ja, bei mir antwortet da keiner. Also da ist keine Telefonleitung, wo ich plötzlich... Und deswegen sage ich das dazu. Jetzt kommt aber die andere Seite. Es ist oft so, und es ist erstaunlich oft so, dass man sozusagen nicht weiter weiß und sich mit den Dingen, das sind dann die Momente, wo ich mich oft ans Fenster stelle und rausschaue und irgendwie den Blick Richtung Himmel schweifen lasse und so die Gedanken gehen lasse und denke, ma, wie dumm war da jetzt und ich weiß nicht weiter und das fällt mir jetzt, ich habe eigentlich keine Lösung und irgendwie, okay, aber eigentlich brauche ich jetzt und sozusagen in dieser Art das, die Sache nach oben abgebe. Und erstaunlich oft passiert es, dass entweder sozusagen Minuten später oder auch Stunden später mir dann doch eine Idee kommt, wie man das machen könnte. Oder es ruft jemand an. Oder ich treffe jemanden. Oder mir fällt ein Buch in die Hand, wo man denkt, ah, so könnte es gehen. Und jetzt kann man sowas als reinen Zufall bezeichnen. Geht. In säkularer, weltlicher Sprache kann man sagen, ja, also Zufall hast du ein bisschen loslassen und dann natürlich dann sortieren sich die Kunden. Ja. Man kann es aber auch persönlich nehmen. Und der Unterschied, finde ich, besteht vor allem darin, ob ich in der Lage bin, das persönlich zu nehmen oder nicht. Weil mit Sicherheit beantworten kann ich es nicht. Allerdings habe ich in meinem Leben tatsächlich auch Momente erlebt, wo ich wirklich überzeugt davon bin, innerlich für mich selbst überzeugt davon bin, das war ein bisschen viel Zufall. Also, und mir zu viel Zufall. Und deswegen würde ich dann schon sagen, es gibt schon Momente, wo man sich in einer Weise persönlich getroffen fühlt, die würden den Charakter völlig verlieren, wenn ich sie nur auf Zufall setzen würde. Und diese Momente könnte ich auch erzählen, aber dann reden wir noch ein bisschen länger. Aber also zu denen würde ich auch stehen. Aber diese Stärke würde ich dann auch für die ganz besonderen Momente reservieren. Ich halte nichts davon, sozusagen inflationär davon zu sprechen.
Sehr, sehr spannend. Also ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, gell? Wenn man über sowas spricht, weil das natürlich ein großes Thema der Menschheit ist. Was mich sehr interessiert ist, ich komme ja immer gern wieder zurück ins Salzkammergut und da habe ich eben gelesen, so das innere Salzkammergut ist doch sehr stark geprägt vom Geheimprotestantismus. Ist das ein Auftrag für Sie gewesen, dass Sie quasi die Leute wirklich diesen Glauben erkämpft haben, dass Sie sagen, okay, also auch in mir soll ja gewisse Stärke sein, was diesen Glauben betrifft?
Das hat mich sicherlich sehr geprägt. Also diese ganze Region, also es gibt in ganz Österreich Toleranzgemeinden, aber im inneren Salzkammergut ist es wirklich sehr stark. und auch sehr sichtbar bis heute, weil es die Karl-Moos-Kirche bis heute gibt. Es gibt den Weg des Buches, es gibt das Schwarzenbachloch und so weiter, wo man bis heute hingewandern kann und diese Stätten sehen kann, wo die damals Gottesdienst gehalten haben. Das ist schon sehr beeindruckend. Und da hat mich schon sehr geprägt, diese Standhaftigkeit, mit der Menschen eben für den eigenen Glauben eingestanden sind und auch, wie das bis heute prägt. Wirklich bis heute. Und die Gemeinden erkennt man auch bis heute daran, die sind in einer Art selbstbewusst, also glaubensstark als Selbstbewusstsein. Das ist jetzt nicht so, dass die ganz engstirnig oder also glaubensstark im Sinn von engstirnig oder nur das ist richtig oder nur das ist richtig, das meine ich damit jetzt nicht, das könnte man ja auch verbinden damit, sondern es ist eher so, dass sie sagen, es ist uns wichtig. Es ist uns wichtig und uns ist auch der Kirchenbesuch wichtig und uns ist die Gemeinde, vor allem die Gemeinde wichtig, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben und das bedeutet die Gemeinschaft, wo man auch sich miteinander stärkt und füreinander auch einsteht. Und das würde ich sagen, ist in diesen Gemeinden bis heute erkennbar und sehr überzeugend. Und für mich selbst hat es bei der Wahl eine entscheidende Rolle gespielt. Das haben Sie sicher in vielen Interviews, ich habe es schon oft gesagt, ich sage es gerne noch einmal, gehört. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das überhaupt irgendwas wird und dass das ernst gemeint sein könnte und dass die wirklich irgendwie auf die Idee kommen würde, so eine komische Frau gescheit aus Deutschland da zu holen. Und deswegen war ich vom ersten Moment an, habe ich das entweder gar nicht wahrgenommen, dass die mich gefragt haben, oder ich habe es so ein bisschen, nicht wahrgenommen und als Schmäh abgetan. Mhm. Und es gab dann eben ein Telefonat, wo ich kapiert habe, die meinen das ernst, wirklich ernst. Und in dem Moment sind zwei Dynamiken durch meinen Kopf gegangen gleichzeitig. Das eine war, das ist so unwahrscheinlich, das wird sowieso nie im Leben was. Das zweite war aber, wenn es etwas werden sollte, kannst du nur Ja sagen. Dann ist es das. Und das war eben ein Moment, wo ich wirklich sagen würde, das ist wie ein Blitz durch mich durchgegangen. Mhm. Das war so ein Berufungsmoment. Weil das kann man nicht anders erklären, weil ich wusste im Bruchteil einer Sekunde, ich muss alles aufgeben dafür. Es ist völlig absurd, was das bedeutet für meine berufliche Laufbahn. Und zugleich eben, ich glaube nicht, dass da dazu kommt. Also das ist eh unwahrscheinlich. Aber es war wirklich beides in der Sekunde gleich stark. Das war schon so.
Aber das Interessante ist, ich habe gelernt, bei der katholischen Kirche wird der Bischof geweiht und wird das Rom bestimmt. Bei der evangelischen Kirche ist ja das ganz anders. Da stimmt ja sozusagen, da wählt die ganze Kirchengemeinschaft als Ganzes sozusagen. War das vielleicht sogar dann der Grund, warum es zu Ihnen gekommen ist?
Ja, warum es zu mir gekommen ist, das weiß ich ehrlich gestanden eben nicht. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen.
Vielleicht mal nachfragen.
Nein, das kann ich gar nicht mehr, weil es ist wochenlang im Schmäh über den Tisch geflogen. So. Den ganzen Sommer lang hat immer irgendwer gesagt, wir wählen ja dann einen neuen Bischof, magst nicht Bischöfin werden? Und ich habe immer gesagt, ja genau, ihr wählt auch andere Ämter in Österreich demnächst einmal, also kannst du ja auch bewerben und so. Also ich hab das immer als völligen Schmäh abgetan. Es ist aber sehr lang immer so über die Tische geflogen. Und deswegen kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen, wo es angefangen hat. Außer, dass der Geuserer Pfarrer das in einer Ernsthaftigkeit dann einmal gesagt hat, wo ich dann schon gedacht habe, also so. Aber trotzdem ist es so, dass ich den Anfang und auch die Dynamik dahinter tatsächlich nicht kenne. Und es war erst, als ich dann eben gemerkt habe, das ist wirklich ernst gemeint, und als ich dann gemerkt habe, es gibt tatsächlich Gruppierungen, die das aktiv jetzt zu betreiben beginnen, dass es Gespräche gibt, dass ich mich vorstellen kann, dass es auf den Subendentialversammlungen zum Thema wird und so weiter. Erst in dem Stadium habe ich dann angefangen, wirklich mal Pfarrerinnen und Pfarrer aus Österreich anzurufen und zu sagen, sag einmal, wir haben uns jetzt 30 Jahre nicht gesehen, aber soweit ich das aus der Entfernung sehe, ich glaube, du oder sie, das könnte doch auch eine Kandidatur werden, oder? Mhm. Da habe ich gefragt, warum sie nicht kandidieren. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, das ist völlig verrückt, was jetzt gerade passiert. Und die hatten alle gute Gründe, warum sie es nicht machen wollten. Und es waren vor allem 5 Gespräche, die mir bis heute sehr nachdrücklich sind, weil die wirklich alle gute, sehr, sehr gute Gründe hatten, von kleinen Kindern bis hin zu allem möglichen anderen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das wird enger, weil du bleibst irgendwie überall als Kandidatin. Dann habe ich immer noch bis zum Moment der Wahl gedacht, wirklich bis zu dem Moment, wo die Stimmzettel ausgezählt wurden, da wird noch das. Kann nicht sein. Es wird irgendwo aus Österreich noch einen Kandidaten geben, der das gerne wollte.
Und haben Sie es gehofft?
Nein, das kann ich nicht sagen. Gehofft nicht. Es war eine ganz sichere Erwartung. Ich hatte eine Abschiedsrede mit auf der Wahlsynode. Ich hatte aber keine Dankesrede mit. Weil ich wirklich... Und erst, es gab einen Moment, wo ich dann wirklich nervös geworden bin. Und das war der Moment, wo die Stimmen ausgezählt wurden und der Landeskantor angefangen hat, zur Überbrückung mit der Community Lieder zu singen, in denen es um einen Konfirmationsspruch gegangen ist. Da habe ich plötzlich gedacht, das sind Sie aber sehr sicher, dass das was. Und deshalb war ich bei der Wahl dann auch ehrlich gerührt. Da war ich wirklich gerührt. Es gibt wenige Fotos von mir, wo ich gerührt bin, aber da war ich gerührt. Ich habe dann auch nicht mehr viel mehr sagen können, außer Danke, weil was soll ich denn jetzt so sagen? Also insofern, das macht schon viel aus, dass es die Community ist. Und weil sie die Weihe, sogenannte Weihe, das ist bei uns eine Amtseinführung, angesprochen habe, da gab es auch so einen Moment. Und zwar ist es so, dass das geht ja mit vielen Segenshandlungen einher und den allerletzten Segen spricht der vormals amtierende Bischof, weil natürlich auch bei uns eigentlich der vorige Bischof schon dazugehört bei der Ordination jetzt oder bei der Amtseinführung der neuen Bischöfin. Aber vor diesem letzten Segen haben wir ganz bewusst in die Liturgie gesetzt, dass ein Segenslied der Gemeinde. Und dann haben, ich bin da vor dem Altar gekniet, ziemlich lang, über 12 Minuten, und als letzte von diesen verschiedenen Segensrunden, aber vor dem Bischof, hat die Gemeinde sehr lange dieses Segenslied gesungen. Und während diesem Segenslied, der Herr segne dich und behüte dich, aus 1000 Stimmen, während das von hinten auf mich drauf gedonnert ist, kann ich nur sagen, hat mir eben der vormalige Bischof das Amtskreuz umgehängt. Und das war ein Moment, der war unglaublich, wirklich, weil ich habe gedacht vorher, da werde ich jetzt völlig nervös werden. Das Gegenteil war der Fall. Ich bin in dem Moment total runtergefahren. Vollkommen in mir war jede Nervosität weg. Und mit diesem Amtskreuz war es das. Und wie ich mich dann umgedreht habe, nach seinem Segen umgedreht habe, also aufgestanden bin und zur Gemeinde umgedreht habe, war es das Natürlichste der Welt. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten nach dieser Vorgeschichte. Und ich habe eher gedacht, na dann wird das Abendmahl aus der Hand fallen, das Brot und den Wein wirst verschütten und wie die Einsetzungsworte gehen, die hast du da vergessen und so. Also ich habe gedacht, da wirst du so nervös sein wie nur irgendwas, wie noch nie in deinem Leben. Aber es war das völlige Gegenteil. Es ist passiert eigentlich genau das, was ich in dieser evangelischen Kirche in Geusern oft verspüre, dass sozusagen das ein Moment des totalen Ankommens war. Und das war für mich selber am verblüffendsten von allen. Also hätte ich nie geglaubt vorher, aber es war so.
Das heißt, es war bestimmt für Sie, dieses Amt. Wird man...
wenn man das eben so sagt, dann bin ich immer wieder, da muss ich sofort einschränken, weil das weiß man eben nicht. Also, und aber man
es
würde,
so schön.
Ja, es klingt so schön und es kann sich auch zum Teil so anfühlen. Man muss nur vorsichtig sein. Immer dann, wenn man sich zu sicher ist, dass man zu etwas bestimmt ist oder dass man zu etwas berufen ist oder dass der Herrgott das jetzt genau so gemacht hat, dann droht man auch fundamentalistisch zu werden. Mhm. Weil dann hält man sozusagen nicht mehr die Möglichkeit offen, dass das vielleicht auch ganz anders gemeint war. Mhm. Und das muss man offen halten. Ansonsten würde man Gott sozusagen in die eigene Empfindung des Momentes zwingen oder in die eigene Interpretation einer Situation. Und das darf man niemals machen.
Machen Sie dieses Amt für den Herrgott, wie Sie gesagt haben, oder für die Menschen, denen Sie dienen?
Das ist eine gute Frage. Ja, beides irgendwie. Beides. Die, Die kann ich nicht beantworten. Das ist eine hervorragende Frage, die mir noch niemand gestellt hat. Ich glaube, es ist beides und es kann auch nur beides sein. Und jetzt muss ich mal kurz hochdogmatisch werden, gell? Ich bin ja auch Professorin für systematische Theologie, da geht es um die Glaubenslehre. Das macht auch nur so Sinn, weil sozusagen alles, also weil das Christentum basiert auf der Idee, dass Gott Mensch geworden ist, beziehungsweise sich auf dem Antlitz eines Menschen gezeigt hat. Und das bedeutet, die Beziehung von Gott und Mensch wird extrem eng gedacht. Insofern kann es eigentlich nur beides sein. Würde ich das nur um Gottes Willen machen, dann wäre ich wahrscheinlich eher dafür geeignet, tatsächlich in ein Kloster zu gehen und weltabgewandt in Askese und Gebet zu leben. Solche Glaubensgemeinschaften gibt es ja. Mhm. Aber im evangelischen Christentum, ja doch, im evangelischen Christentum würde man eigentlich immer sagen, es geht darum, mit dem Evangelium und hoffentlich mit dem Geist Gottes begleitet, zu den Menschen zu gehen. Das ist eigentlich, ja, das würde ich sagen, ist evangelisch.
Das war schön, jetzt haben wir die Universitätsprofessorin auch sozusagen im Podcast gehabt. Das war gut. Nein, alles perfekt. Ich würde Sie bitten, nehmen Sie uns mal mit in die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich. Wie groß ist die Gemeinde? Wie viele Kirchen gibt es da? So ein bisschen, damit wir einen Überblick kriegen. Muss nicht ganz exakt sein, sondern nur, damit wir ein Gefühl dafür bekommen.
Das war jetzt eine freche Frage offensichtlich.
Nein, gar nicht. Also, wir sind in Österreich im Vergleich zu den katholischen eine relativ kleine Kirche. Wenn man alle evangelischen zusammenzählt, also mit Reformierten und mit Methodisten, dann sind wir bei ungefähr 240.000. Wenn man nur uns rechnet, die evangelischen AB, und nur für die bin ich auch die Bischöfin, das muss ich zum Anfang des Interviews noch ein bisschen korrigierend dazufügen, also nur für die bin ich die Bischöfin, dann sind es ungefähr 230.000. Und das teilt sich auf in 200 Pfarrgemeinden. Und der Witz ist aber, und deswegen machen mich diese Zahlen nicht wahnsinnig nervös, weil über diese 200 Pfarrgemeinden, 199 ganz genau, strahlen wir natürlich wesentlich mehr aus. Also unsere Gesellschaft ist ja heute sehr ökumenisch, also selbstverständlich ökumenisch unterwegs. Und das bedeutet, über unsere Schulen, wir haben 43 Schulen, wir haben Kindergärten, wir haben Altenheime, erreichen wir natürlich viel, viel mehr Menschen. Und wenn Sie an die Diakonie denken, dann erreichen wir noch sehr viel mehr Menschen. Und das bedeutet, obwohl wir, wenn man sich an der Statistik aufhängen würde, eine kleine Gemeinschaft sind, würde ich schon sagen, dass wir in Österreich zu den Playern gehören, die ganz schön was beitragen zu dieser Gemeinschaft. Und wenn es die Evangelischen nicht gäbe, dann wäre das, glaube ich, an vielen Orten ein echtes Problem. Sowohl, weil wir Arbeitgeber sind, und zwar gar nicht so ein kleiner Arbeitgeber, sondern ein ziemlich großer Arbeitgeber, als auch, weil wir eben im Bildungsprogramm, im Erziehungswesen, in der Kinder- und Jugendbetreuung sehr, sehr viel auf die Beine stellen, was man an den Zahlen selber nicht ablesen kann. Man muss ja eben immer auch dazu denken, zu jeder Pfarrperson, zu jeder Pfarrgemeinde, zu jeder Religionslehrerin, zu jedem Religionslehrer, was auch immer, gehören ja ganz viele Ehrenamtliche dazu. Und das macht sozusagen diese Wirkung aus. Es ist also eine durch die Gesellschaft hindurch sehr breit getragene Community. Und das ist nämlich das Besondere von Kirchengemeinden, setzt sich zusammen aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen, ganz unterschiedliche Altersgruppen, ganz unterschiedliche Einkommensstärke und ganz unterschiedliche politische Ausrichtung. Wir haben alles vertreten. Aber sie leben und arbeiten friedlich zusammen. Und zwar deswegen, weil sie gemeinsam sagen, okay, wir sind sehr unterschiedlich, aber das Evangelium ist uns wichtig. Das Evangelium ist uns wichtig aus unterschiedlichen Gründen, aber da halten wir zusammen und deswegen können wir friedlich und in Versöhnung miteinander leben. Und das in einer Gesellschaft, die sonst von dermaßen Spannungen durchzogen ist, das ist ein Beitrag zur Friedenssicherung in Österreich. Und deswegen bin ich extrem stolz auf diese Kirche.
Haben Sie einen Traumjob?
Ja, den ich habe. Ja, der ist schon ziemlich cool.
Ist es ein Traumjob?
Ja, das ist schon ein Traumjob. Auch die Professorin war ein Traumjob.
Eben.
Weil da wurde man bezahlt dafür, und zwar hoch bezahlt dafür, dass man das ganze Leben studieren durfte. Also besser geht nicht. Aber die Bischöfin geht fast nur ein bisschen besser. Also ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Und habe das Glück, wirklich das unglaubliche Glück, mit beiden Berufen gesegnet zu sein.
Toll. Glauben Sie ja, dass Sie Inspirationsquelle sein könnten für den Nachwuchs, vielleicht sogar von jungen Mädchen da draußen, die Sie einmal da vorne auf der Kanzel sehen als Bischöfin, die dann einmal denken, auch das wäre für mich möglich?
Ja, das ist ziemlich sicher so. Mhm. Das war schon so als Professorin. Deswegen weiß ich um diese Vorbildhaftigkeit. Die muss man auch sehr ernst nehmen. Mit der muss man deswegen auch vorsichtig umgehen. Und das ist schon so. Also ich erzähle nur eine Geschichte, weil sie so nett ist. Ich hatte als Dekanin in Bonn einen wunderschönen violetten Talar. Farbe für die evangelische Fakultät, evangelisch-theologische Fakultät. Und die kleine Tochter von einem frisch berufenen Kollegen, der also überlegt hat, nach Bonn zu gehen, war erst nicht so begeistert, dass man da umziehen muss vielleicht, bis sie den Talar gesehen hat. Der Talar, die hat einen lila Talar. Und das ist eine Frau. Also eine Frau in einem Lila. Das war ziemlich cool.
Ja, absolut.
Also insofern, gell, so. Und das ist nur eine Geschichte. Also man hat eine große Wirkung, ja, das ist so. Und die werde ich ganz sicher auch als Bischöfin haben. Das wird von der Professorin wenig unterschieden sein. Möglicherweise als Bischöfin sogar stärker, weil Professorinnen gibt es mehrere. Bischöfin gibt es jetzt eine, beziehungsweise auf evangelischer Seite eine. Die altkatholische Bischöfin gibt es ja auch.
Stimmt. Jetzt haben Sie schon den Talar angesprochen. Heute tragen Sie ein sehr schönes Kreuz. Können Sie uns dazu was erzählen?
Das ist das Amtskreuz.
Das ist das Amtskreuz.
Ich
habe es mir erhofft.
Ja, das ist so, wenn ich weiß, dass offiziell Fotos gemacht werden, dann trage ich es. Und zwar deswegen, weil ich es wirklich sehr, sehr schön finde. Das besteht, wie Sie sehen, aus ganz vielen Einzelstäben. Insgesamt sind es 12, symbolisieren die 12 Stämme, aber auch die Jünger. Mhm. Und die meisten von denen sind aus Silber und sie sind übereinander gelegt und ineinander verflochten, weil das zeigt eben, es ist diese 12, wie auch die gesamte Gemeinschaft aller Menschen, die sich zu Gott bekennen oder die zumindest ein Interesse an Gott haben oder die Fragen nach Gott auch nicht loslassen in allem Zweifel, also bei uns ist ja alles möglich, die ganze Bandbreite, die sind irgendwie ineinander verbunden und sie sind trotzdem jeder für sich eigenständig. Und jeder für sich ist eine Spur anders als der andere oder als die andere. Aber sie verbinden sich eben dann doch in dem gemeinsamen Zug auf das, worauf es ankommt, also hier im Zentrum sozusagen auf Christus, beziehungsweise auf die Gottesfrage. Und dann sind jeweils in der horizontalen und in der waagrechten ist jeweils ein Stab Gold. Und der symbolisiert natürlich Christus. Mhm. Und deswegen, es ist ein wunderschönes Amtskreuz, es ist sehr leicht, filigran. Man kann mit diesem Kreuz sicher niemanden erschlagen. Das finde ich sehr angenehm, weil die früheren Amtskreuze, die waren immer so ein bisschen, die waren schon haftig.
Bedeutungsschwer.
Bedeutungsschwer, genau, auch als Schlaginstrumente geeignet. Aber das hier ist es nicht. Das ist wirklich sehr, das hat einfach eine Leichtigkeit. Und es stammt von meinem Vorgänger und ich bin ihm sehr dankbar, dass er das hat anfertigen lassen.
Wird es immer weitergegeben?
Eigentlich wird es immer weitergegeben. Mhm. Also ich werde es weitergeben. Selbst er hat es mir weitergeben, ich werde es weitergeben. Ja.
Jetzt stehen Sie ganz am Anfang Ihrer Amtszeit. Aber welchen Fußabdruck würden Sie gerne mal hinterlassen nach dieser Zeit als Bischöfin?
Ja, da gibt es verschiedene Ziele. Das übergeordnete Ziel ist, dass ich gerne hätte, dass diese Kirche in 12 Jahren immer noch eine fröhliche, eine selbstbewusste und eine in sich starke Gemeinschaft ist. Das ist wirklich mein oberstes Ziel. Eine Gemeinschaft, wo sich die Menschen wohlfühlen und wo Menschen gerne arbeiten. Das wäre wirklich ein Ziel. Und dafür gibt es jetzt verschiedene Teilziele, nämlich die besonders die Jungen, die Jüngeren und jungen BerufsanfängerInnen und auch so die Pfarrer, so die ersten 10 Jahre im Amt, da starten wir jetzt eine sehr gezielte Professionalisierungsaktion über mehrere Jahre, wo die einfach in Sachen Resilienz, in Sachen Ambivalenztoleranz, in Sachen sozusagen auch Prävention gegen Überlast engmaschig begleitet werden. Und das ist ein Projekt, das ich aus der Universität Bonn mitbringe, gemeinsam mit einer dortigen Kollegin aus der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. Das Zweite ist, dass wir einen sehr starken Akzent auf die Seelsorgefelder legen werden. Und die müssen ein bisschen neu organisiert werden und einfach sichtbarer und klarer aufgestellt werden. Das ist ein Prozess, der beginnt erst. Deswegen kann ich da noch nicht sehr viel mehr dazu sagen. Das Dritte ist natürlich, diese Kirche insgesamt nach innen kommunikationsleichter, würde ich mal sagen, weil sie kommuniziert gut, aber das wissen Sie auch, wissen weiß man ja von jeder Firma, von jeder Institution, Kommunikation lässt sich immer noch einmal verbessern, aber auch nach außen besser sichtbar machen. Ich glaube wirklich, viele Menschen wissen überhaupt nicht, was die evangelische Kirche ist. Wir merken das daran, dass sie uns ganz oft eben mit Begriffen aus der katholischen Kirche belegen, also die Weihe ist so ein Punkt. Also sie wissen gar nicht, wie demokratisch es ist. Sie wissen nicht, wie wenig hierarchisch diese Kirche ist. Sie wissen nicht, wie modern und flexibel und vielfältig sie ist. Sie wissen aber auch oft nicht, in wie vielen Situationen wir wirklich ganz selbstverständlich für Menschen da sind, die in Not sind, denen es einfach nicht gut geht. Die sich einsam fühlen, die vielleicht gar nicht so sehr ein ganz konkretes Problem haben, wo man zum Rechtsanwalt geht oder wo man eine Therapie braucht, sondern die einfach einmal wen zum Reden brauchen. Und für all diese Menschen sind wir da, sind wir sehr, sehr gerne da. Das ist unsere Hauptaufgabe, würde ich sogar sagen. Und das wissen aber viele nicht. Und das sichtbarer zu machen, das ist vielleicht so der dritte große Bereich.
Wunderschön. Gibt es Sie noch im Salzkammergut zu Hause in Bad Gäusern oder ist dafür einfach keine Zeit mehr?
Ja, doch, dort ist, dafür ist natürlich Zeit. Es sind pro Jahr mehrere Gottesdienste dort vorgesehen. Und wenn es sich irgend machen lässt, dann übernehme ich dort auch Begräbnisse oder sonst was. Allerdings muss man da, merke ich jetzt schon, das muss ich ein bisschen mit Einschränkung sagen, weil hier in Wien natürlich oder auch sonst in Österreich viele Termine mit langfristig geplant sind, an denen sehr viele Menschen teilnehmen. Das heißt, die sind schwierig zu planen. Da sollte dann schon alles passen. Und die kann ich selten dann wegen einer Ad-hoc-Sache einfach so absagen. Also da merke ich jetzt, das tut mir dann oft sehr leid. Ist aber nicht immer alles möglich zu machen dann. Wo es mich aber natürlich schon auch gibt, das ist, wenn ich frei habe, wenn ich selber in den Ferien bin, im Urlaub bin, dann bin ich oft im Salzkammergut.
Und Sie waren noch vor kurzem am Attersee, haben wir gehört.
Genau, das war allerdings dienstlich, das war wunderbar. Genau, weil das Salzkammergut ist ja groß und im Salzkammergut insgesamt gibt es mich auch sehr oft dienstlich. Genau, wenn die Gemeinden anfragen zu Gottesdiensten und das passt noch in den Kalender, komme ich.
Sehr gut.
Ich hätte natürlich nur eine Frage
zum Abschluss. Ja, unbedingt.
Ich würde gerne wissen, in wenigen Sätzen, was ist für Sie das Schöne am christlichen, am evangelischen Glauben?
Das zutiefst Evangelische ist, dass es zwischen Gott und Mensch keine Institution gibt, die zwischen uns vermittelt. Es gibt keine Hierarchie, die darüber bestimmt, ob ich des Heils würdig bin oder nicht, wie es in der katholischen Kirche der Fall ist. Und das bedeutet, dass die evangelischen Gemeinden in sich einfach sehr viel freier sind, in dem, wie sie ihren Glauben gestalten. Es bedeutet aber nicht, und das ist das Starke am Evangelischen, dass deswegen das so ein Anything Goes wäre oder völlig beliebig. Sondern es gibt eine ganz glasklare Ausrichtung an den biblischen Texten und an den Bekenntnisschriften. Und das beinhaltet sowohl die ganz altkirchlichen, also ganz ehrwürdigen traditionellen Bekenntnisse aus den ersten Jahrhunderten, als aber auch dann natürlich die sogenannten lutherischen oder reformatorischen Bekenntnisschriften. Und das heißt, man hat schon einen sehr, sehr klaren Anhalt, was sozusagen den Rahmen des eigenen Glaubens angeht, auch was die Kernbotschaften angeht. Aber wie das gestaltet wird, wie die Spiritualität gelebt wird, das ist sehr viel flexibler und da kann man deswegen auch viele lokale Traditionen zum Beispiel wertschätzen und aufnehmen. Und das finde ich einen sehr, sehr großen Reichtum dieser Tradition.
Wir kommen zu unserem abschließenden Word-Rap. Wir bitten um kurze Antworten und natürlich geht es um Salzkammergut. Ja, am Salzkammergut schmeckt mir
der Saibling.
Perfekt.
Haben wir schon oft gehört. Ja, aber er ist auch wirklich gut.
Ist so.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Ah, da wird schon was geben.
Ja, da muss ich jetzt aber lang nachdenken. Am Salzkammergut taugt man nicht. Ja, es ist manchmal ein bisschen weit weg von den großen Zuglinien. Also man kann schauen, man kann bis Gäusern natürlich und auch weiter bis auf See und so weiter, man kann das alles mit der Bahn machen, aber wenn die Öffis nur ein bisschen besser ausgebaut wären, das wäre schon noch geschickter. Man muss schon noch viel mit dem Auto machen. Das finde ich schade.
Im Salzkammergut fehlt mir.
Das ist jetzt eine Wiederholung, also das ist nicht gut von der Redaktion her. Genau, fehlt mir der Ausbau von den Öffis. Ansonsten fehlt mir dort ehrlich gestanden nicht sehr viel.
Auch eine gute Antwort.
Und im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Ah, das, ja, ich würde sagen, für mich eigentlich die Mischung aus Dialekt und Küche. Aber vor allem der Dialekt, weil man in diesem Salzkammergut-Dialekt wirklich, wie in jedem Dialekt allerdings, die Dinge wunderbar auf den Punkt bringen muss. Wo ich im Deutschen oft einen ganzen Absatz mit vielen verschiedenen Sätzen brauche, reicht auf Gäuserisch ein Wort. Und es trifft die Situation einfach genauso, wie sie ist.
Das waren wunderschöne Abschlusswörter.
Das Wort hören.
Ja, großartig. Liebe Frau Bischöfin, darf ich das so sagen? Es war ein großartiges Gespräch. Vielen Dank.
Und es war sehr bedeutend. Wir sind sehr wenig abgedriftet in den Dialekt. Ja? Vielen, vielen Dank. Es war uns eine Ehre.
Man, da muss ich jetzt aber schon noch in Dialekt wenigstens Pfirteng sagen. Nein, herzlichen Dank. Es war ein tolles Interview. Es gibt wenige Interviews, wo die Fragen so gut gestellt werden. Vielen herzlichen Dank. Pfirteng.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.